Liebe Leute, ihr hört, dir bringe ich noch was bei mit Dirk, Tim und Hanna. Dies ist eine neue Folge mit der Nummer 142 und wir starten direkt rein.
Oh, ja, das geht aber jetzt sehr, sehr schnell. Wow. Okay.
Ich wollte gerade sagen, das hatte jetzt schon auch eine gewisse Ernsthaftigkeit.
War schon sehr staccato-mäßig.
Du klangst so ein bisschen so, als ob du schon den ganzen Tag Meetings gehabt hättest und das letzte Meeting jetzt noch gerade hast und so.
Genau.
Ja gut, auch keine Zeit verlieren, wir fangen direkt an.
Genau, danke. Ohne große
Anstrengung
warm zu machen.
Hause.
Nein. Okay, aber dann geht's direkt so weiter und zwar mit Recht und Ordnung. Wir müssen wissen, auf welchen Landebahnen wir landen. Wenn man jetzt mit einem Flugzeug irgendwo hinfliegt, dann ist es wichtig, auf welche Landebahn man fliegt, oder? Wo man landet.
Achso, du meinst, okay.
So Flugverkehrsrecht quasi?
Nein, nicht Recht, sondern einfach nur, du brauchst ja eine richtige Bezeichnung. Du brauchst eine Bezeichnung für die Landebahn. Damit du weißt, okay, hier rufst beim Tower an und der sagt dir dann, naja, genau, und dann hier auf der bla 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 bla.
East, West, North, Bound,
genau.
South.
Und genau um diese Landebahn geht's heute. Und zwar geht es um speziell zwei Landebahnen des Köln-Bonner Flughafens.
Eigentlich, muss ich sagen, einer meiner Lieblingsflughäfen.
Ja, der ist nicht zu groß und nicht zu klein.
Ja.
Und man kommt super hin mit der Bahn.
Und mit dem Bus auch. Da gibt es so einen Schnellbus, der vom Bonner Hauptbahnhof fährt. Und das stimmt. Ja, man kommt da echt eigentlich gut hin. Und man muss nicht irgendwie gibt es Flughäfen, da musst du nämlich ständig irgendwie nochmal irgendwo hinlatschen und bist eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs. Genau, aber hier in dem Fall, Köln-Bonn ist tatsächlich sehr easy. Also, es gibt Landebahnen beim Köln-Bonner Flughafen, die werden jetzt umbenannt. Und zwar 14L32R. Und 14R32L werden zu 13L31R und 13R31L. So, warum machen wir das jetzt? Warum tut man sich das an? Das ist jetzt die Frage.
Weil es eine Bahn weniger gibt.
Nee, es sind doch immer noch zwei Bezeichnungen.
Genau, richtig. Also
es hätte ja sein können, dass es quasi, dass die 14 halt wegfällt. Also oder die 1 oder.
Ja.
Ich glaube, die haben die Richtungen geändert.
Die Richtung der Landebahn. Die Landebahn haben sie einfach verschoben.
Die haben die gedreht. Ne? Nein, die steht auf so einer
Drehbühne. Guck mal, eine Landebahn wird doch bestimmt immer nur in eine Richtung befahren, oder?
Daran liegt es nicht. Genau. Nee. Aber es hat mit Richtung zu tun. Und zwar.
L und R steht für links und rechts.
Aber die Zahlen. Der L und R ist ja gleich geblieben, aber die Zahlen ändern sich ja.
Ist das vielleicht hier Winkeldings? Also nicht Winkel, sondern
Längsgrad. Ja, so ähnlich. Winkel und Richtung ist schon fast richtig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache und das löse ich jetzt auf. Es geht um den magnetischen Nordpol. Diese Zahlen sagen nämlich aus, in welchem Winkel diese Landebahn zum Verhältnis zum magnetischen Nordpol sich befinden.
Ach so. Genau. Deswegen verändert sich es auch, weil der ja wandert.
Ja, und zwar 10 bis 40 Kilometer pro Jahr. So, und das.
Hey Dirk, du kriegst nicht aufs Maul.
Ich krieg nicht aufs Maul, das ist lieb, danke. Ansonsten hätte ich
es
zurückgehauen, glaube ich.
Ja, also vielleicht für alle, die es nicht wissen, dass Hanna hat vorhin angedroht, wenn Dirk was erzählt, was sie noch nicht weiß, dann kriegt er aufs Maul. Das ist so, hält Hanna die Themen hier für den Podcast frisch.
Das ist die Disziplin. Deswegen hat Hanna auch gerade so militant angefangen. Deswegen, und das ist halt heute oder jetzt in den letzten paar Tagen wurde es quasi öffentlich gemacht, dass jetzt diese Landebahnen umbenannt werden, eben weil es wieder einige Jahre her ist, dass es das letzte Mal wiederum eine Änderung gab. Der magnetische Nordpol, der wandert nämlich pro Jahr zwischen 10 und 40 Kilometer. Das ist immer so ein Spektrum, in dem sich das bewegt. Das ist nie immer gleich, weil da die gesamte Erde ja quasi eine Rolle spielt. Also das Magnetfeld der Erde, das entsteht ja dadurch, dass einerseits die Erde sich ja in sich ja dreht, also die rotiert, und durch diese Konvektionsströmungen innerhalb des äußeren Kerns der Erde, der so flüssig ist.
Ja.
Das dreht sich, das wälzt sich quasi um, also einfach aufgrund von thermischen Begebenheiten, und dadurch entsteht erstmal so ein elektrischer Strom, und durch diesen elektrischen Strom entsteht ein magnetisches Feld, und im Fall der Erde ist es halt das Erdmagnetfeld. So, das
ist das
war,
nicht hier, wie hieß das noch gleich? Lorenz Kraft, war das nicht?
Ja,
das
die spielt da auch eine Rolle, genau. Aber um diese, also Details soll es jetzt erstmal nicht gehen. Es geht
ja
einfach wirklich nur darum.
Ja.
Also es ist wirklich, also gerade im Speziellen auch mit in Bezug auf die Erde, ist die Wissenschaft sich auch jetzt noch nicht so richtig im Klaren, wieso zum Beispiel jetzt tatsächlich der Nordpol wandert. Da gibt es laufende Forschung, einfach weil es auch einfach sehr, sehr komplex ist, das überhaupt irgendwie auch vorhersagen zu können. Es gibt ja immer so Projektionen, wann, wo der ungefähr sein soll, aber es gibt halt nie echte Vorhersagen, weil man es einfach nicht genau weiß.
Mhm.
Auf jeden Fall wandert der 10 bis 40 Kilometer pro Jahr. Um 1900 rum war der magnetische Nordpol noch an der nördlichsten Spitze Kanadas, also nicht die Inseln, sondern des Festlandes bei der King William Island, genau, da ungefähr. Und seitdem wandert der quasi parallel zum 90. nördlichen Längengrad in Richtung Nordpol, quasi auf Sibirien zu, sodass er jetzt ungefähr beim 86,494. nördlichen Längengrad ist und beim 162. östlichen Breitengrad. Also muss man sich mal angucken, wo der quasi ist. Also wenn man quasi von Europa aus zum Nordpol guckt, ist er dann quasi noch so ein paar Kilometer weiter. Genau, und das letzte Mal wurde halt diese Landebahn im Köln-Bonner Flughafen vor 60 Jahren halt umbenannt, weil dort der Nordpol 2000 Kilometer von dem jetzigen magnetischen Nordpol entfernt ist. Und irgendwann ist es halt so, dass dann diese Ausrichtung, diese Zahl dieser Landebahn nicht mehr stimmt. Und das ist ein internationales Gesetz quasi in der Luftfahrt, dass halt auf der ganzen Welt diese Landebahn diese Orientierung zum magnetischen Nordpol haben.
Das ergibt auch Sinn.
Und genau, weil dann, also der ist quasi, der wird festgelegt und dann kann man sich daran orientieren und dann wissen auch alle Leute, die halt dann, also alle PilotInnen, die dann irgendwo landen, wenn die einen Kompass haben und dann irgendwie theoretisch nichts anderes, dann können die trotzdem, wenn sie das sehen können, die Landebahn, wissen sie dann, welche Landebahn sie erreichen müssen. Und das ist einfach so dieser Pragmatismus dahinter. Und ich finde es so interessant, dass halt trotz GPS und all dem, was man so an technischen Gegebenheiten hat, man trotzdem immer noch auf diese ganz klaren Bezeichnungen einfach noch weiterhin noch nutzt. Weil's einfach
also
so
das war mein erster Gedanke. Ja. Als du das gesagt hast, dachte ich, wieso verlassen wir uns noch auf so eine instabile Einheit wie das Erdmagnetfeld? Das ist ja wirklich doof. Ne?
Ja, also genau, aber wenn du jetzt nichts mehr hast, also wenn du jetzt wirklich ein komplett nackiges Flugzeug hast und du hast einen Kompass vielleicht noch.
Ja,
und dann
theoretisch halt,
und dein Funk halt noch oder weiß ich nicht. Und selbst das nicht. Selbst wenn du vorher die Informationen hast, auf welche Landebahn du musst, dann kannst du den immer noch finden. So, also klar ist jetzt die Frage, wie genau das jetzt tatsächlich mit diesen Zahlen noch genannt wird und wie es wirklich noch genutzt wird, weil es einfach mittlerweile ja so technifiziert ist alles. Aber diese Zahlen, die werden tatsächlich einfach immer noch geändert. Und das zieht auch wirklich viel Aufwand mit sich, weil natürlich sämtliche Schilder geändert werden müssen. Die gesamte IT muss angepasst werden. Die Zahlen auf den Landebahnen müssen geändert werden und so. Und dann muss der Flugverkehr unterbrochen werden. In den ganzen Flugbüchern muss das geändert werden. Also da steckt wirklich viel, viel hinter. Und man macht es aber trotzdem, weil einfach der magnetische Nordpol ständig am Wandern ist und unser Leben ja nicht nur quasi generell ja beeinflusst, sondern halt auch, wie man vernünftig auf einem Flughafen landet.
Ja, wenn ich das nächste Mal mit dem Fallschirm lande
und dann mit dem
Kompass,
Funk,
dann
mit dem Tower verbunden bist und die sagen dann, ja, hier, land mal da, genau da, dann machst du das, ne?
Ja. Es gab ja auch schon Diskussionen darum, dass der Magnetpol, also
der magnetische Nordpol
also,
oder die Pole.
Genau, dass die tauschen, dass die quasi sich drehen. Da gab es schon Diskussionen drüber, dass er verschwindet, weil man hat gemessen, dass irgendwie das Magnetfeld schwächer wird und so weiter. Ja. Und das hat natürlich weitreichende Folgen. Aber ich glaube, diese ganze Diskussion ist inzwischen auch deutlich abgeschwächt. Also,
also dass diese Pole sich, also dass sie quasi switchen, das ist auch immer noch, jetzt sage ich jetzt mal, also das passiert, aber halt irgendwie alle 200.000 Jahre. Und was das jetzt für uns bedeuten würde, ich weiß gar nicht, also es ist, glaube ich, was sehr Theoretisches irgendwie, ob das uns tatsächlich so beeinflusst. Also das Magnetfeld das Magnetfeld in sich hat eine riesige Bedeutung auch, weil es halt uns vor kosmischer Strahlung schützt und weil wir das ja auch für unsere Funkgeschichten mitnutzen und sowas. Das hat schon eine große Bedeutung, aber was es dann letztendlich tatsächlich bedeutet, wenn sich da dann diese Pole vertauschen, da habe ich keine Ahnung.
Wenn es dann schon umgedreht ist. Ne?
Ja, ja, oder ja, wenn das dann passiert oder in was für einem Zeitraum das passiert, keine Ahnung. Also, ja.
Ja, ist schon interessant.
Das stimmt.
Wir bleiben mal so ein bisschen bei Flugsachen. So ein bisschen. Ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ein großer Teil dieser Podcast-Besatzung, nenne ich es mal.
Besatzung.
Immer, ja, nicht schlecht, ne? Immer wieder sehr dankbar ist, dass es die NASA zum Beispiel gibt. Also ich bin schon, bin schon ein kleiner Fan, weil die halt auch einen Haufen Sachen im Weltall machen und die Dinge, die die dabei erforschen und entdecken, die sind schon ziemlich cool. Das ist die eine Sache. Aber das andere sind die Entwicklungen, die diese Entdeckungen überhaupt möglich machen. Das ist eine andere Sache. Und
Moment, die Entwicklungen, die aus diesen Entdeckungen entstehen oder die Entwicklung, die man machen muss, um die Entdeckungen machen zu können?
Beides.
Aha.
Ja, also das sind halt verschiedene Ansätze. Ne? Man hat, also allein, dass wir Raketen entwickelt haben und dass wir irgendwelche anderen Sachen entwickelt haben, die quasi dafür gedacht waren, im Space zu helfen oder überhaupt erst dahin zu kommen, die haben ja auch Einfluss darauf, was wir hier auf der Erde eventuell benutzen. Nämlich, also es schaffen immer wieder Sachen aus dem Weltraum in unsere Hände oder quasi bevor sie dann in dem Weltraum sind, kommen die schon in unsere Hände und so. Dazu gehören Dinge wie Cochlea-Implantate zum Beispiel.
Ah.
Wusste ich nicht. Die sind im Rahmen von NASA-Sachen entwickelt worden. Tragbare Staubsauger, Solarzellen, das sind alles Sachen, die mit der NASA zusammen entwickelt worden sind. Und es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu NASA-Spin-Off-Technologien. Der heißt auch so, NASA-Spin-Off-Technologies. Sehr beeindruckende Liste. Und ein Produkt, das ich da zumindest nicht finden konnte, von dem habe ich vor kurzem gelesen, und ist nämlich erst vor kurzem auch, ja, soweit ich weiß, veröffentlicht worden. Und zwar geht es um eine Sonnen- und Antifaltencreme. Aber anders, als ihr vielleicht denkt.
Die macht Falten,
die ist nämlich,
oder?
Nee, die ist nicht,
die macht Sonne.
Die ist nicht für AstronautInnen entwickelt worden. Ne, also nicht im Sinne von, ah, ihr fliegt da raus, ihr braucht Schutz dagegen.
Sondern andersrum. Die ist für mich entwickelt worden, aber sie ist auch supi für AstronautInnen.
Auch, also ist sie bestimmt auch, aber das ist nicht der Grund, wieso es die gibt. Die NASA hat vor ganz langer Zeit mal Bakterien entdeckt. Die sind so widerstandsfähig, dass sie sogar viele Monate im Weltraum überleben können. Also das war so etwa vor 30 Jahren, da gab es jemanden, der hat ein Objekt von der NASA, ich weiß gar nicht, was das war, eine Rakete oder sonst was. Die Aufgabe war, der sollte das dekontaminieren, das heißt also von allen erdischen Sachen befreien. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch Regeln dazu, dass quasi die Menschheit versucht, den Weltraum nicht zu verdrecken, also vor allem nicht andere Planeten und so. Und der hat dann quasi, nachdem er das Standardverfahren gemacht hat, um das Objekt sauber zu machen, hat er immer noch ein Bakterium gefunden auf so einem Swap halt, ne? So Tests. Und das konnte sogar noch gefunden werden, nachdem das Objekt mit Ultraviolettbestrahlung und Peroxidbehandlung quasi das durchgemacht hat. Es ist einfach nicht gestorben, das Bakterium. Und das waren eben die Standardverfahren. Und das brachte die NASA dazu, das Bakterium, das haben sie dann Bacillus pumilus genannt, irgendwann Jahre später mit auch unter ganz besonderen Bedingungen und Testbedingungen und alles Mögliche mit auf die ISS zu nehmen, um zu gucken, wie das Bakterium denn damit umgeht, wenn kosmische Strahlung dazu kommt. Und nach 18 Monaten ist das einfach problemlos wieder mit zurück auf die Erde gekommen. Also nicht problemlos, aber ein Großteil der Sporen von diesem Bakterium haben überlebt, so nennt man das. Und die NASA hat das Ganze dann quasi als sehr, sehr widerstandsfähiges Bakterium abgespeichert und in den Freezer gepackt und quasi zu den Akten gelegt. Hat es dann aber eine Zeit lang auch benutzt, um quasi so eine Art Reinheitsgebot damit zu definieren. Die haben gesagt, wenn wir eine Sache reinigen und dieses Bakterium nicht mehr gefunden werden kann, dann haben wir es tatsächlich sauber gemacht. Mhm. Ne? Das ist eigentlich auch ganz spannend. Das war aber dann erstmal so, also ne, die haben gesagt, Bacillus pumilus kann nicht mehr gefunden werden, dann ist wirklich was sauber, aber sonst brauchen wir es jetzt erstmal nicht weiter. Aber sie haben es in so eine Liste gepackt an Dingen, die halt besonders widerstandsfähig sind. Ne? Also da führt die NASA auch Liste drüber. Und das Bakterium ist vor allem deswegen so widerstandsfähig, weil es das hat eine sehr, sehr dicke Zellwand und hat so interne Reparaturmechanismen. Das heißt, es kann sozusagen UV-Strahlen und kosmische Strahlen absorbieren. Und eine Kosmetikfirma hat, also da gibt es einen Forscher, der sich super stark für alles Mögliche interessiert, was unter Extrembedingungen überleben kann. Das ist so die Grundlage, wo der herkam. Und der hat per Zufall bei Gesprächen mit der NASA davon gehört. Und hat dann, ja, in Zusammenarbeit mit der NASA halt rausgefunden, dass man aus diesen Bakterien einen Extrakt herstellen kann. Das nennt sich Bacillus lysate oder Lysate. Ich schätze mal, das war alles im Englischen. Und da sind keine lebenden Bakterien mehr drin. Aber diese Fähigkeit, diese Strahlen zu absorbieren, ist quasi in diesem Extrakt ja, abgebildet. Das passiert
quasi
immer noch.
Imprägniert,
ja,
oder so.
Ja, wie auch immer das läuft, das werden die wahrscheinlich auch geheim halten. Aber das haben die dann halt genauer getestet und verkaufen das jetzt als Zusatz für Sonnencreme. Und dieser Zusatz, den kann man zum Beispiel, also wenn du den einem, ich weiß nicht, ob das mit allen Sonnenschutzfaktormitteln geht, so, aber damit kannst du, das schreiben die in dem Paper, einen Sonnenschutzfaktor von 30 und bis zu 33% erhöhen. Das hat eine Studie im Oktober
aber
letzten Jahres
gezeigt.
Aber
UVB oder auch UVA?
Beides. Genau. Und, das ist eigentlich auch ganz lustig, außerdem soll der Zusatz noch die Hyaluronsäureproduktion in Zellen anregen. Und das soll halt gegen Falten helfen.
Na, ob das stimmt, da bin ich mir nicht sicher.
Nee.
Ja. Aber das ist halt das Spannende, ne? Also die NASA hat die auf der Erde entdeckt, hat gemerkt, okay, die halten viel aus, hat sie ins Weltall geschickt, hat gesehen, die halten dem allen stand und hat das irgendwo hingeschrieben und jemand hat das gefunden, hat daraus jetzt Sonnenschutzmittel für uns hier auf der Erde entwickelt.
Man kann einfach aus allem Geld machen.
das ist, glaube ich, die Quintessenz aus dem Beitrag. Ja.
Aber was ich mich frage ist, wenn du jetzt eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 hast und du das dann um 33% verbesserst, dann hast du ja quasi einen Lichtschutzfaktor 43.
40.
Oder 40, genau. Warum nimmt man da nicht einfach eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50?
Also ich glaube, im Normalfall ist es ja so, dass eine Creme mit höherem Lichtschutzfaktor auch gleichzeitig meistens dicker wird.
Ja.
Ne? Also ein bisschen
dicker
auftritt. Ja. Und wenn du halt quasi dieselbe Substanz quasi stärker machen kannst, ohne dass sie so dick sein muss. Also ich kann dir nicht genau sagen, was der Grund ist.
Das ist jetzt auch eine Devil's Advocate-Frage gewesen. Aber ja klar, also es hat ja trotzdem auf jeden Fall irgendwelche Vorteile, sonst wird man es ja nicht machen. Ne? Deswegen, ja.
Ja. Und also, wer weiß, vielleicht funktioniert das ja sogar. Also wenn das jetzt auch noch die beiden Sachen kombiniert mit Hyaluron und Sonnenabsorption, dann ist das ja schon mal gut.
Ja, oder vielleicht hält es auch länger oder sowas. Das kann ja sonst andere Vorteile haben. Also man muss ja schon irgendwie alle Stunde dann nochmal sich neu.
So.
Genau, ja, klar. Mhm. Das ist ja aber Space Cream.
Also Sonnencreme ist ja an sich sowieso ein Produkt, was so ein bisschen so ein Mythos, nee, wie nennt sich das?
Kommt drauf an, was du sagst.
Es ist schwer zu verstehen, finde ich. Also
Wir hatten mal einen Beitrag über Sonnencreme vor Jahren, hatten wir mal einen.
Ja, genau, aber ich meine auch nicht nur die Wirkung, sondern ich meine halt auch die Zusammensetzung im Sinne von, zum Beispiel sollte man ja Sonnenschutz nicht mit anderen Substanzen mischen. Also zum Beispiel, man kann ja eine Tagescreme irgendwie mit einem Selbstbräuner zum Beispiel mischen und da passiert nichts. Oder ein Serum mit der Tagescreme oder was auch immer. Aber Sonnencreme sollte man halt unter keinen Umständen mit irgendwas mischen. Und deswegen sollte man halt auch zum Beispiel Make-up erst 15 Minuten später auftragen und so, weil halt zu dem Lichtschutzfaktor, also dafür den Lichtschutzfaktor extrem wichtig ist, die Stabilität des Films quasi auf deiner Haut. Und wenn der gestört wird, dann ändert sich halt der Schutz.
Ja.
Und das finde ich halt irgendwie, also ergibt Sinn.
Aber ist das nicht auch abhängig davon, was für ein Sonnenschutzmittel man nutzt? Weil es gibt ja irgendwelche, da regeln das eher irgendwelche Minerale auf der Haut und welche, da wird das so und so gemacht, oder?
Also soweit ich das weiß, macht es tatsächlich keinen Unterschied, ob es ein chemischer oder ein mineralischer Sonnenschutzfaktor ist, dass die Stabilität gestört werden kann, weil halt auch bei dem chemischen Faktor sozusagen erst so ein Grundfilm quasi existieren muss. Aber genau, und da sind wir wieder bei dem Thema I don't get it.
Ja, ich weiß da auch zu wenig drüber. Ist denn jemand von euch Dermatologe oder Dermatologin im Bereich, ich weiß gar nicht, es hat bestimmt einen besonderen Namen.
Ja, oder Kosmetikentwicklungsmensch. Ja. Was studiert man da? Chemie?
Ja, doch, normalerweise schon, ja. Ja, sagt mal Bescheid. Genau. Klärt uns mal auf. Oder?
Bringt uns mal was bei, genau.
Ja, und ansonsten, wir achten natürlich drauf, was die NASA als nächstes rausbringt. Vielleicht ja
so ein Parfüm irgendwie.
Ja,
wer weiß. Ja, und denkt daran, dass UVA-Strahlen auch zum Beispiel durch unsere Fensterscheiben kommen, selbst wenn die UVB-Strahlen nicht durchkommen und deswegen der Hautalterungsprozess trotzdem stattfindet. Auch wenn ihr die ganze Zeit in Räumen seid. Just saying. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was überleitungsmäßig vielleicht zu aus allem kann man Geld machen passt, weil es ein kleinen Rant über die FDP beinhaltet, aber erst am Ende. Erstmal wollte ich euch fragen, ihr kennt doch das Bundesverfassungsgericht, oder?
Also ja. Kennen ist vielleicht.
Habt davon schon mal gehört.
Wir haben davon gehört.
Ja, wo sitzt das denn?
Karlsruhe.
Ja.
Genau, und wisst ihr auch, welche Stellung das bei uns in Deutschland hat?
Das hat Verfassungsrang?
Eine hohe Stellung.
Ist das nicht ist das nicht die höchste Instanz der Judikative?
Ja, tatsächlich nicht. Das ist der Bundesgerichtshof.
Ah, okay. Ja, gut.
Aber der sitzt auch in Karlsruhe.
Direkt daneben, ne?
Aber genau, das Bundesverfassungsgericht ist der oberste Gerichtshof auf Bundesebene, gehört aber nicht zum Instanzenzug dazu. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge.
Ich wollte gerade sagen,
was
für ein Zug?
Und es ist vor allen Dingen unabhängiges Verfassungsorgan der Justiz. Und es nimmt quasi gegenüber anderen Gerichten erstmal eine Sonderstellung ein, weil es kann halt die Gerichtsentscheidung aufheben und Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind halt rechtsverbindlich. Und es kann halt als Verfassungsorgan oder es ihm obliegt quasi als Verfassungsorgan die Kontrolle des verfassungsmäßig bestimmten politischen Lebens in Deutschland. Das bedeutet, es hütet quasi die Verfassung und interpretiert den gesellschaftlichen Wandel, den wir halt durchgehen, am Maßstab von unserem Grundgesetz.
Ja, okay.
Okay.
So, das so vorneweg. Und wenn das Bundesverfassungsgericht also eine Entscheidung trifft, dann kann die unter Umständen ziemlich weitreichende Konsequenzen haben. Und in den letzten zwei Wochen kam mal wieder so eine Entscheidung und die will ich euch nicht vorenthalten. Einfach, weil sie ein wunderschönes Beispiel dafür ist, wie unabhängig quasi solche verfassungsmäßigen Entscheidungen sind und unsere Politik.
Also wie
dissoziiert sie
sein können.
Genau,
okay.
Genau. Und zwar ging es im folgenden Fall aus Sachsen-Anhalt. Eine Frau hat mit ihrem Freund ein Kind gezeugt, geplant auch. Also die haben gesagt, okay, machen wir jetzt. Und im April 2020 ist das Kind zur Welt gekommen und im Juni hat sich die Mutter aber von dem Erzeuger schon getrennt. Also zwei Monate später. Und der wollte zwar die Vaterschaft anerkennen, aber die Mutter hat ihn halt zurückgewiesen, weil die hatte schon einen neuen Freund.
Ist sie nicht automatisch anerkannt?
Nur wenn die verheiratet sind.
Ah, okay.
Genau. Und die hatte halt schon einen neuen Freund, die Mutter, und der hat dann seinerseits die Vaterschaft des Säuglings anerkannt.
Obwohl er wusste, dass der, Moment, ist er auch davon ausgegangen, dass das Kind dann auch von ihm ist? Okay.
Nö. Also das spielt auch keine Rolle hier.
Okay.
Kann sein, wahrscheinlich aber eher nicht.
Okay.
Und er ist aber damit halt der rechtliche Vater des Kindes.
Ja.
Und der leibliche Vater hat also versucht, die Vaterschaft des neuen Partners anzufechten. Und ein Abstammungsgutachten hat halt auch belegt, dass er eindeutig der biologische Vater ist, also DNA-Test. Und das Oberlandesgericht Naumburg hat aber die Anfechtung abgelehnt, weil laut Gesetz kann ein leiblicher Vater die Vaterschaft des rechtlichen Vaters nicht anfechten, wenn der eine sozialfamiliäre Beziehung zum Kind hat.
Ja.
Und zwar soll damit halt das Konstrukt der sozialen Familie geschützt werden.
Ja,
verstehe.
Das
war mal die Intention.
Ja, aber ergibt das Sinn bei einem zwei Monate alten Kind?
Das ist auch eine Frage auf jeden Fall, aber das Gesetz, und das ist halt ganz interessant, weil es ist ja häufig so, dass im Gesetz steht was und dann wird es halt in bestimmte Richtungen ausgelegt. Aber hier, ich habe es mir halt mal angeguckt, Paragraph 1600 ist das im BGB und der sagt halt in Absatz 1, berechtigt die Vaterschaft anzufechten sind der Mann, dessen Vaterschaft besteht, also der rechtliche Vater sozusagen, der Mann, der an Eidesstatt versichert, der Mutter des Kindes während der Empfängniszeit beigewohnt zu haben. Also der Mann, der an Eidesstatt versichert, mit der Frau Sex zu,
also der
gehabt zu haben. Genau,
ja.
Die Mutter und das Kind. So, ja, also die können auch jeweils anfechten.
Okay, er kann also eigentlich anfechten.
Genau, so. Dann sagt Absatz 2 aber auch, die Anfechtung nach Absatz 1 Nummer 2, also der Mann, der bei der Empfängniszeit beigewohnt hat, also die Anfechtung dieses Mannes setzt voraus, dass zwischen dem Kind und seinem Vater, also dem rechtlichen Vater, keine sozialfamiliäre Beziehung besteht oder im Zeitpunkt seines Todes bestanden hat und dass der anfechtende leiblicher Vater des Kindes ist. Also sind zwei Bedingungen. Ja. Der Anfechtende muss halt einmal leiblicher Vater sein.
Das hatte,
okay, das
ist
ja gegeben.
Korrekt, ja.
So, und dann darf eben keine sozialfamiliäre Beziehung zwischen
dem Kind
ja. und dem rechtlichen Vater bestehen.
Also das ist wahrscheinlich ein Schutz, dass nicht jemand nach x Jahren vorbeikommt, nachdem quasi Kind und Vater, der halt die Vaterschaft hat dann, quasi nachher kommt und sagt, das ist übrigens eigentlich mein Sohn und jetzt zweifle ich das an.
Ja, könnte man so interpretieren, wenn man im Wohle des Kindes interpretieren würde.
Mhm.
Ich lese euch jetzt noch Absatz 3 vor, weil da steht, eine sozialfamiliäre Beziehung nach Absatz 2 besteht. Und das ist sehr interessant, weil das ist alles definiert in diesem Gesetz. Wenn der Vater im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 zum maßgeblichen Zeitpunkt für das Kind tatsächlich Verantwortung trägt oder getragen hat.
Okay.
Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung liegt in der Regel vor, wenn der Vater im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 mit der Mutter des Kindes verheiratet ist oder mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat.
Aber die waren noch nicht verheiratet?
Nee.
Und die haben jetzt also länger zusammengewohnt? Eigentlich auch nicht.
Naja,
was heißt
die Entscheidung wurde halt jetzt quasi getroffen und 2020 ist das Kind zur Welt gekommen. Also sind halt jetzt schon 4 Jahre wahrscheinlich oder 3, wie auch immer. So. Wie dem auch sei, es hat sich jetzt herausgestellt, ach Mensch, dass diese Rechtslage verfassungswidrig ist.
Gegen was verstößt es?
Das findet zumindest das Bundesverfassungsgericht, weil nämlich diese Rechtslage das Elternrecht des leiblichen Vaters unverhältnismäßig stark einschränkt.
Okay, jetzt gibt's bestimmt Leute, also ich gehöre natürlich nicht dazu, die nicht wissen, was das Elternrecht ist.
Ja, das ist auch also so eine Sache für sich, da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, aber gehen wir mal davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht der Ansicht ist, dass Elternteil, ob biologisch, ja, oder sagen wir mal, biologische Elternteile ein Recht darauf haben, mit ihrem Nachkömmling sozusagen, naja.
Umzugehen.
Umzugehen. So, das wäre dann das Umgangsrecht, aber eben halt auch Elternschaft auszuüben.
Mhm.
Und das Gericht sagt halt, es ist nicht angemessen, wenn ein leiblicher Vater, der sich aktiv um die Vaterrolle bemüht und sich zeitweise bereits auch um das Kind gekümmert hat, also die 2 Monate jetzt zum Beispiel, gar keine Chance hat, rechtlicher Vater zu werden. Und das wirklich Bahnbrechende an diesem Urteil ist, dass das Bundesverfassungsgericht bisher, also bis zu dem Zeitpunkt von dieser Entscheidung jetzt, immer vertreten hat, dass 3 Elternteile mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Und das hat es jetzt explizit zurückgenommen. Und das ist sehr interessant, finde ich, weil...
Okay, das ist ein komplett neuer Aspekt, mit dem ich bisher noch gar nicht drüber nachgedacht habe.
Genau, also das Gericht eröffnet quasi die Möglichkeit, dass es nach unserer Verfassung in solchen Fällen eigentlich so sein müsste, dass es 3 Elternteile geben könnte.
Ja.
Es gab sogar psychologische Sachverständige in der mündlichen Verhandlung und die waren im September und die haben auch keine Einwände dagegen erhoben. Natürlich nicht. Also warum auch? Also so im Sinne von, ist das für das Kindeswohl schlecht? Ist es natürlich nicht. Also Patchwork-Familien und so weiter, da sind ja prinzipiell auch, also und es geht ja tatsächlich nur um die rechtliche Anerkennung.
Ja, also ich habe jetzt, mir ging jetzt der Schritt von, das Bundesverfassungsgericht sagt, ein Elternteil, also sagen wir jetzt in dem Fall der Vater, der sich auch bemüht hat, der muss ein Recht haben, quasi auch irgendwie Vaterschaft zu haben, zu, es kann quasi in dem Fall 3 Menschen geben, die quasi Elternschaft haben. Der Schritt ging mir noch ein bisschen zu schnell.
Okay.
Also, wo kommt das dazu? Weil könnte nicht auch eine Auslegungssache dann sein, der hat Anrecht, weil der bemüht sich, das heißt, er ist zum Beispiel derjenige, der die Vaterschaft bekommen müsste. Das wäre ja auch abzuleiten aus dieser Einschätzung, oder?
Ja, genau, aber das Gericht hat halt ausdrücklich gesagt, dass eine 3-Elternschaft sozusagen für ein Kind nicht verfassungswidrig.
Okay,
sind.
Das ist jetzt ja eine neue
im
Information.
Zusammenhang
ja,
mit
das
dieser
hast du,
Entscheidung.
Okay, weil das hast du ja vorher noch nicht gesagt. Du hast nur gesagt, es wurde zurückgenommen. Also die Haltung, die es vorher gab. Ne?
Ja, die Haltung, die es vorher gab, war, es kann nur zwei Elternteile geben. Das Gericht hat gesagt, das nehmen wir zurück. Es ist nicht verfassungswidrig, dass es drei Elternteile gibt.
Okay, ja, aber na, also der letzte Teil, der ist jetzt quasi neu für mich, dass die das so explizit dann auch sagen.
So, okay, ja. Wenn das Bundesverfassungsgericht so eine Entscheidung ausspuckt, dann bedeutet das, dass der Bundestag handeln muss.
Mhm.
Weil so wie die Gesetzeslage aktuell ist, ist es eben verfassungswidrig.
Ja.
Weil der leibliche Vater eben keine Möglichkeit auf seine Elternrolle hat, weil ihm die Anfechtung ja tatsächlich verwehrt ist, sobald eine soziale Bindung irgendwie zu einem anerkannten Vater besteht.
Ganz kurz, ist der Vater damit bis vors Verfassungsgericht gezogen?
Genau.
Okay, also das hat sich nicht über andere Umstände entwickelt, sondern er ist mit genau diesem Fall.
Ja, dieser Fall ist beim Bundesverfassungsgericht gelandet. Und das bedeutet halt für den Bundestag jetzt, dass es entweder ein Drei-Eltern-Modell geben muss. Und das hat die FDP durch unseren derzeitigen Justizminister Marco Buschmann schon vehement abgelehnt. Oder aber das Anfechtungsrecht bezüglich der Vaterschaftsanerkennung muss gänzlich neu geregelt werden. Und dazu gibt es seit Januar tatsächlich auch schon einen Vorschlag, der vorliegt. Und der sagt basically, der leibliche Vater kann dann vor Gericht die Vaterschaft anfechten. Geht ja jetzt gerade nicht. Ja. Und es liegt dann im Ermessen des Gerichts, welche Vaterschaft für das Kind wohl am besten ist.
Okay.
Und dann steht halt in den Eckpunkten von dem Vorschlag, der natürlich von der FDP kommt, Vorrang soll dabei im Zweifel das Interesse am Erhalt der gelebten Familie haben.
Okay, das heißt, es verschiebt das Problem eine Instanz weiter nach hinten.
Genau, einfach in die quasi Entscheidungsmacht der Gerichte und gibt damit eigentlich eine Willkürlichkeit sozusagen raus. Man könnte natürlich sagen, ja, okay, es ist halt eine Einzelfallentscheidung, aber da wissen wir halt auch schon in anderen familienrechtlichen Geschichten, dass es für die Gerichte extrem schwer ist, herauszufinden, was das Wohl für das Kind jetzt gerade ist. Und dass es natürlich total gebiased ist von Stereotypen und so weiter.
Aber ist dieser Vorschlag nicht genauso verfassungswidrig wie die originale Gesetzeslage?
Nein, weil das Gesetz sagt ja, er kann das anfechten.
Ja.
Also das neue Gesetz würde dann sagen, er kann das anfechten. Das aktuelle Gesetz sagt, er kann es nicht anfechten. Das neue Gesetz würde sagen, er kann es anfechten und die Gerichte entscheiden dann darüber.
Ja, ich hätte jetzt erwartet,
dann könnte es halt sein, dass die Gerichtsentscheidungen halt in den Instanzen weiter hochgehen. Aber das ist halt dann keine Frage mehr der Verfassung beziehungsweise des Gesetzes, gegen das verstoßen wird, sondern das sind dann halt einfach Gerichtsentscheidungen, die nicht richtig getroffen werden aufgrund von falscher Würdigung.
Ich finde, es ist schon ein bisschen weird, weil ich denke mir, wenn es vorher das Problem war, dass ein Elternteil, das quasi sich bemüht zeigt und quasi substanziell quasi versucht, diese Vaterrolle einzunehmen und vielleicht zum Teil schon getan hat, das Grundrecht ist ja dann auch Vaterschaft haben zu können sozusagen, wenn das erledigt ist. Und nur weil dann nachher ein Gericht entscheidet, dass er das nicht mehr darf sozusagen, also dann das spricht doch dagegen, gegen dieses Grundrecht. Also, oder? Grundrecht, ich weiß nicht, ob Grundrecht hier richtig ist, aber gegen dieses erst ausgesprochene Recht. Er verwehrt das doch nicht, nur weil er jetzt, weil ein Gericht das entschieden hat, oder? Hat ja nichts falsch gemacht in der Situation.
Ja, es geht ja auch nicht darum, dass er was falsch gemacht hat.
Ja, aber er verliert ja somit den Anspruch auf seine Vaterschaft in einer gewissen Form, wenn das Gesetz das plötzlich einfach sagt. Ich meine, klar, wenn das Gericht nachher sagt, er hat nicht genug Vaterschaft gezeigt im Sinne von aktiv und sonst was. Okay, kann ich verstehen. Ne? Aber es könnte ja ein Gericht einfach nachher hinkommen und sagen, du hast zwar alles Mögliche dafür getan, aber uns ist die andere Familie wichtiger.
Genau, korrekt. Du hast genau das Problem erkannt. Genau das ist das Problem. Also es ist so, es wird sich höchstwahrscheinlich überhaupt nichts ändern, weil eine Änderung zu einem Drei-Eltern-Modell wäre halt selbst für die FDP ein bisschen zu liberal anscheinend. Und der Kläger aus Sachsen-Anhalt, jetzt in dem konkreten Fall, würde halt trotz seines Erfolgs in Karlsruhe und halt einer Gesetzesänderung trotzdem nicht rechtlicher Vater werden.
Oh,
und er müsste sich dann weiter mit seinem Umgangsrecht und regelmäßigen Besuchen begnügen. Und da frage ich mich halt wieder, warum wir eigentlich auf so Sachverständige zu solchen Themen nicht hören und warum sich halt so ein christlicher Bullshit immer noch weiter durchsetzt. Mhm. Weil offensichtlich ist ja das, dieses Familienmodell mit zwei Elternteilen gar nicht so tief in unserer Verfassung verankert, weil das ist ja genau das, was das Bundesverfassungsgericht jetzt gerade gesagt hat. Also ja. Es ist nicht verfassungswidrig, dass ein Kind drei rechtliche Elternteile hat. Ach ja, natürlich nicht so, wenn man mal darüber nachdenkt. Aber unsere Politik kriegt es nicht hin, selbst mit dieser Türöffnung sozusagen zu sagen, ja, okay, wir gehen jetzt mal von diesem christlichen Bullshit weg. Mhm. Weil das ist halt, also der Schutz der Familie ist ja ein Riesending immer noch in unserem Grundgesetz. Also es ist.
Aber gibt es denn da von anderen Parteien irgendwie Vorschläge oder hat quasi einfach, weil die FDP das Justizministerium hat, da irgendwie
ein Vorschlagsrecht
oder wie funktioniert das?
Naja, die FDP macht den Vorschlag und dann sagt der Rest der Bundesregierung kann dann halt den eigenen Senf dazugeben.
Ach so,
und wie wir es halt, also diese ganze Abstimmungsgeschichte sollte ja eigentlich laut Koalitionsvertrag.
Daran habe ich auch gedacht.
Überarbeitet werden. Und die FDP ist ja,
genau,
und die FDP ist ja immer weiter zurückgerudert, beziehungsweise andere Themen sind ja dann auch wichtiger gewesen zeitweilig. Also wir haben jetzt hier den einen oder anderen Krieg in der Welt, über den halt wahrscheinlich viel geredet wird und so. Und gleichzeitig ist es aber ja so, dass wir alle mitgekriegt haben, dass die FDP irgendwie sehr, sehr viel, also teilweise wirklich das Zünglein an der Waage ist in vielen solchen Themen.
Ja,
weil die halt einfach
die haben, merken grade,
unkooperativ
denen,
sind.
Ja,
und
die merken gerade, dass denen konservative Wähler flöten gehen. Und deswegen sind die bei solchen Dingen dann deswegen sind die da, glaube ich, jetzt so drauf und so irgendwie, keine Ahnung. Ja.
Wir wollen nicht weiter über die FDP ranten.
Doch.
Aber ich verstehe es. Ja.
Doch,
ja,
wollen wir.
Ja, wir können auch über Wissing reden und was da jetzt passiert ist.
Ja.
Aber ich finde es so spannend, dass du das Thema rausgesucht hast, weil ich habe gestern erst oder heute von einer Entscheidung in UK, also im Vereinigten Königreich, gelesen. Und zwar hat dort ein Anwalt eine Scheidung für eine Mandantin von sich in seinem System vermerkt und eingereicht. Und ein Anwalt darf das ja im Namen quasi seiner Mandantin so
solange
eine
Scheidung, er bevollmächtigt ist.
Genau. Jetzt hat der Anwalt aber nicht nur eine Mandantin, sondern mehrere und hat sich in seinem System verklickt und hat eine Scheidung für eine falsche Person in Auftrag gegeben.
Ja.
Die ist dann rechtskräftig eingetreten und dann hat der Anwalt gesagt, oh sorry, das war mein Fehler, das war falsch. Und der Richter hat die Zurücknahme abgelehnt, weil er gesagt hat, wir machen das nicht einfach so, wenn wir Recht sprechen oder wenn wir halt eine Entscheidung treffen, dann kann man nicht einfach hinkommen und das zurücknehmen, auch wenn ein Fehler zugrunde liegt. Und jetzt ist ein Ehepaar aus Großbritannien einfach nach 25 Jahren Ehe geschieden, weil jemand einen Fehler gemacht hat. Und die Begründung war halt, naja, der Anwalt hat eine totale Vollmacht, das alles zu machen und zu tun. Und da gibt es dann nichts dran zu rütteln.
Ja, aber ein Anwalt kann doch auch nur einem Erklärungsirrtum unterliegen.
Vielleicht ist es da anders.
Keine Ahnung, das ist jetzt nicht mein, also UK-Recht sowieso schon mal nicht, aber das ist auch nicht meine rechtliche Expertise in Deutschland. Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, also bei solchen Fällen in Deutschland wird halt immer eine Abwägung getroffen zwischen wer quasi was verbockt hat und in welchem Verantwortungsbereich. Mhm. Und zum Beispiel kommt es ja dann auch drauf an, welche Vollmacht sozusagen dem Anwalt vorlag. Also wenn halt der Anwalt so eine Generalvollmacht hat für alle rechtlichen Themen, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich schwierig.
Mhm.
Aber also davor sollte man sich vielleicht auch hüten.
Ja.
Also ich meine, es ist ein kleiner Sieg. Wir können uns darüber freuen, dass das Bundesverfassungsgericht mal wieder eine eigene Entscheidung quasi über den Haufen geworfen hat, die halt bis jetzt immer ständige Rechtsprechung war sozusagen und irgendwie ein bisschen mehr in der Realität angekommen ist. Aber die Umsetzung wird uns halt nicht befriedigen.
Ja, aber das Spannungsfeld gibt es ja immer.
Genau, aber das war jetzt mal wieder so ein Beispiel. Also es ist halt einfach ein Exempel dafür, wie albern das teilweise ist.
Und ich verstehe ja auch zum gewissen Aspekt beide Seiten, ne? Also,
ich verstehe auch, dass es total schwer ist. Es wird auch für die Gerichte, wenn sie ernsthaft darüber entscheiden müssten, wer von den beiden Männern letztendlich dann die rechtliche Vaterschaft bekommt, dass das eine total schwierige Entscheidung ist, weil, also, ne, klar, da gibt's halt einmal den, der irgendwie vielleicht präsent ist und jeden Tag da ist, und dann gibt's den, der sich aber bemüht und halt da sein will, aber nicht kann, weil die Mutter halt sagt, mit dir will ich nicht mehr zusammen sein, oder die sich entschieden haben, dass sie nicht mehr zusammen sein wollen, und deswegen hat er plötzlich das Elternrecht nicht mehr. Das ist total schwierig,
und deswegen
ist es total bescheuert, dass da eine Entscheidung getroffen werden muss. Wäre viel einfacher zu sagen, du, du und du. Das würde aber natürlich auch dazu führen, dass halt mehr Leute Rechte hätten, weil man hat ja dann eben das Vaterschaftsrecht, und daraus würden sich eventuell halt auch Ansprüche ergeben, und da würde sich eventuell auch, das würde sich auf die Unterhaltspflichten auswirken, und das würde sich auf dies und das und jenes auswirken.
Ja, der Rattenschwanz ist
natürlich
lang.
Und das würde sich dann vielleicht auch dazu auswirken, und da bin ich dann wieder bei der FDP, dass halt noch eine Person mehr einen Anspruch hat auf bezahlte freie Tage, wenn das Kind krank ist.
Das haben sie mit einbezogen?
Ja, mit Sicherheit.
Tja, wer weiß.
So, und dann ist die Kapitalismusmaschine wieder an, und keine Ahnung.
Der Fall ist spannend, ne? Also es ist wirklich, wo ich jetzt auch denken würde, da müsste ich wirklich lang überlegen und verschiedenste Situationen durchspielen.
Ja, und vor allem
gibt es
auch einfach nicht die Antwort darauf, so ein bisschen eben, weil es ja auch so eine, viele Leute mit involviert sind, und es einfach, also wie Hanna, du gerade auch schon meintest, das Recht der Familie ist ja irgendwie Artikel Grundgesetz oder so, der Schutz der Familie ist ja irgendwie.
Das ist mein Lieblingsartikel.
Ja, ich weiß es gerade nicht. Ist irgendwie eine der zwei Stellen, ich weiß es nicht. Genau, aber deswegen ist das auch so eine große, große Diskussion irgendwie.
Ja, also falls euch so rechtliche Themen und vielleicht auch so aktuelle Urteilsbesprechungen oder so interessieren.
Hanna hat einen neuen Podcast. Ich mach's dir recht. Oder so.
Dir mach ich's recht.
Dir mach ich's recht.
Das ist ein Spin-off, ja. Dir mach ich's recht.
Nein, aber falls es euch interessiert, kann ich ja mal wieder was mitbringen. Wenn es euch langweilt, könnt ihr das auch gerne schreiben.
Ich bin ja ganz ehrlich. Ne? Also mich interessiert auch euer Feedback, aber ich liebe sowas, ja. Für mich sind das immer so ein bisschen Knobelaufgaben. Ne? Das ist so, was sind die Regeln, die erlaubt sind? Was ist da? Wer hat was wie vorgegeben?
Ja, und deswegen sage ich immer, Recht ist halt auch ein bisschen wie Mathe.
Ja,
ja,
es gibt einen Raum vor, in dem gearbeitet werden kann. Und wenn man sich quasi durch irgendwelche Entscheidungen außerhalb dieses Raumes bewegt, dann hat man eine schlechte Entscheidung.
Ja, und deswegen ist ja auch diese aktuelle Gesetzgebung in 1600 so interessant, weil die halt überhaupt keinen Raum lässt.
Ja.
Also die ist ja komplett durchdefiniert. Es ist total kompakt zusammengepackt. Und das ist eigentlich relativ selten.
Ja, ist spannend. Das ist spannend. Guck mal, was wir wieder für unterschiedliche Themen in diesem Podcast hatten. Ich fand es wieder eine sehr spannende Folge. Und ich weiß, dass Hanna mindestens eine Sache gelernt hat.
Ich hab heute drei Sachen gelernt. Also das hat sich richtig gelohnt.
Sehr schön.
Nice.
Gut.
Ich hab auch von euch beiden was gelernt heute. Ist doch schön.
Sehr gut. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und damit können wir doch die Folge eigentlich guten Gewissens beenden.
Ja, die nennen wir hassen die FDP.
Ja, mal gucken.
Ja, mal gucken. Das ist so klar irgendwie. Es ist nicht klar. Nein, es ist so eine klare Aussage, weil ich hasse nicht die FDP. Aber
Der Dirk schaut sich vor
Dirk,
aus.
Der Dirk ist ja schon wieder hier, und ein konservativer Liberalist.
Nee. Der Genosse Dirk.
Der Konservative. Ja, das Overton-Window, man merkt es ja gerade, es ist massiv sich am Bewegen, das, was man vor einem Jahr oder so wirklich als rechtsextrem beziteln würde oder als hart rechts, ist jetzt mittlerweile irgendwie schon in den Mehrheiten der Umfragen angekommen. Also, ja.
Und über Fahrverbote reden, Dirk, über Fahrverbote.
Ja, Fahrverbote, so die in Gefahr standen, und jetzt, das war, oh Gott.
Ja.
Das
da,
war
so haben wir das Diskussionswindow auf jeden Fall. Also hast du als Liberaler, denn ja, bist, egal. Andere, wie gesagt, andere
tschüss.
Diskussion. Wir sagen jetzt tschüss.
Ciao.
Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ich winke in den Podcast-Raum
in den
hinein. Fühlt euch angewunken. Schaut doch auf unserem Ko-fi vorbei, wenn ihr wollt. Und lasst uns noch eine Bewertung auf Spotify da.
Ja.
Und so. Und Tschüss.
Danke.
Tschüss. Bye.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Bye.
Wenn ich nichts Neues lerne, Dirk, und nichts signifikant Neues,
okay,
dann
gibt's aufs Maul.
Gibt's richtig aufs Maul.
Okay.
Der Kater hat Babybell geklaut.
Verständlich.
Also die Wachsverpackung.
Auch verständlich.
Entschuldigung,
ich musste unserem Kater was entreißen.
Ey, na hör mal.
Drei süße Kätzchen.
Hey, Dirk kann durch meine Hose durchgucken.
Durch deine Hose?